Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo da draußen. Wir sind wieder da mit einer neuen Zollcast-Folge. Und wir beleuchten hier Böden von allen möglichen Perspektiven. Und wir schauen, wo vielleicht auch in unserem Alltag überall Bodenthemen drinstecken. Mein Name ist Katrin Schulz. Ich war jetzt relativ lange nicht mehr vor dem Zollcast-Mikro, aber ich bin jetzt zurück mit ganz vielen neuen Interviewideen für euch und heute starten wir direkt mit einer davon. Beim heutigen Thema könnte es vielleicht einigen von euch so ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen, weil heute geht es nämlich um sehr, sehr kleine Insekten und Spinnentiere im Boden. Da würden manche vielleicht direkt die Flucht ergreifen, aber zum Glück nicht meine Interviewgästin, die ich heute eingeladen habe, weil wir wollen uns heute nämlich gemeinsam mal vors virtuelle Mikroskop setzen und uns diese kleinen Tierchen mal genauer anschauen. Wir wollen gucken, wie sie aussehen, was sie essen und wie sie auch vielleicht ganze Nährstoffkreisläufe beeinflussen können. Dafür sitzt mir heute gegenüber, zumindest virtuell gegenüber, die liebe Marie-Charlotte Petersdorf. Sie ist Doktorandin an der Radboud-Universität in Nijmegen, das ist in den Niederlanden. Und was ich schon über sie lernen durfte, ist, sie ist wirklich absoluter Fan von kleinen Bodenlebewesen. Also erstmal sag ich ganz herzlich willkommen an dich, liebe Marie-Charlotte, und ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich auch dazu beitragen kann zum Zollcast. Ich bin selber Fan und bin immer schon auf Spotify unterwegs. Oh, da gibt's wieder eine neue Folge. Von daher freue ich mich total, dass ich hier sein darf.
Ja, so bist du ja auch zu uns gekommen. Du hast dich ja selbst bei uns gemeldet, ob wir nicht mal zusammen was machen können. Und ja, hier sind wir jetzt und machen heute die Interviewfolge zusammen. Ich durfte dich ja im Vorgespräch schon so ein bisschen kennenlernen. Du hast Biologie studiert. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie du eigentlich dann zum Boden kamst?
Ja, also für mich gab's nie so, weiß ich nicht, den Organismus, wo ich mich drauf gestürzt und gesagt habe, oh, ich muss alles darüber wissen. Ich werde jetzt mein Leben diesem Organismus widmen. Ich habe, wie du schon sagst, mit Biologie allgemein angefangen an der Universität zu Köln, habe da meinen Bachelor gemacht und da bin ich schon so ein bisschen in die Ökologie so ein bisschen eingetaucht am Ende und das fand ich ganz cool und spannend, halt auch praktisch was zu machen draußen. Da bin ich danach für meinen Master nach Bochum gegangen, an die Ruhr-Universität und da fand ich es total cool, dass man selber sich aussuchen darf, wie man quasi sein Masterpaket zusammenschnürt. Da habe ich dann auch ein bisschen was im Labor gemacht. Dann war ich auch im Ausland für 3 Monate in Italien und habe dann am Ende für meine Masterarbeit ein Modell geschrieben in MATLAB, was ich auch cool fand. Aber das war quasi für mich so der Moment, okay, ich will auf jeden Fall nichts nur am Computer machen. Das war nett für so eine Zeit, für so ein Projekt. Aber da sehe ich mich nicht. Und dann habe ich am Ende von meinem Master, habe ich angefangen, mich zu bewerben. Ich wusste immer, ich wollte an der Uni bleiben und forschen. Aber ich hatte jetzt nie so das Projekt, wo ich sage, oh, okay, ich suche jetzt nur nach Projekten über, weiß ich nicht, dieses eine Tier. Und was ich so cool fand an dem Projekt, was ich jetzt mache, das ist halt auch praktisch beiträgt, Möglichkeiten zu finden, um die Wälder, wo wir später noch drüber reden, wieder herzustellen und wieder quasi den Schaden, den menschlicher Einfluss angerichtet hat, wieder gut zu machen und nicht. Schreibt eine Doktorarbeit, die wird gelesen und dann kommt die ins Regal und dann steht die da die nächsten 20 Jahre und dann wird da nichts mehr mitgemacht.
Da sind wir schon richtig gespannt, was du uns gleich zu deinem Projekt noch erzählen wirst. Wie ich ja gerade schon angedeutet habe, werden wir heute über kleine Bodenlebewesen oder kleine Bodentierchen sprechen. Ich denke, wir alle kennen ja größere Bodenlebewesen, also zum Beispiel Regenwürmer, Asseln, Ameisen kennen wir alle. Aber du schaust dir die an, die wir nicht so direkt sehen können, wenn wir in den Boden schauen. Erzähl uns da doch noch mal mehr. Was für Bodentierchen schaust du dir an? Wie sehen die aus? Wo finden wir sie?
Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang war ich selber total überrascht, wie groß die Gruppe ist, wo ich mir dachte, wow, okay, die habe ich so selbst noch nie irgendwie gesehen oder bin ich drüber gestolpert. Und wir sprechen hier über Bodentierchen, die nennt man Mikroarthropoden, das halt ganz kleine Tierchen. Da haben wir dann drin Insekten, wie zum Beispiel die Springschwänze. Die nennen sich Springschwänze, weil sie hinten so eine kleine Springgabel haben, damit sie ja durch die Gegend springen können. So bewegen die sich fort. Die Bodenmilben, das ist die größte Gruppe eigentlich. Milben kennt man ja eher so von, oh ja, die Hausstaubmilben, oder sind Leute gegen allergisch, oder Zecken. Das ist die Schwestergruppe, aber die Bodenmilben sind halt die Milben, die im Boden leben, auch Pflanzenmaterial fressen. Und mit den Mikroarthropoden meinen wir alles, was zwischen 2 mm und 0,1 mm groß ist, also so die Größe von dem Umfang von dem menschlichen Haar, also super, super klein. Das heißt, selbst wenn man so eine Hand Boden aufhebt, dann wird man da keine Milben sehen oder auch keine Bodentierchen sehen, weil die halt so winzig sind, dass sie sich quasi überall in den Poren vom Boden verstecken und man die eigentlich so nie zu Gesicht bekommt. Und die leben in den ersten 5 cm vom Boden in der Humusschicht. Und das Spannende ist, die gibt's halt überall, weltweit, selbst bis zur Arktisregion. Die haben sich in allen Böden breit gemacht. Das ist eine sehr, sehr, sehr alte Gruppe von Tieren. Und die haben eigentlich eine ganz interessante Rolle im Boden.
Da können wir eigentlich direkt überleiten, warum du dir die Bodenmilben und die Springschwänze eigentlich genauer anschaust?
Ja, das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und zwar, man hat ja immer einen größeren Kontext, warum man diese Untersuchung macht oder zu welchem Zweck oder was man rausfinden will. Und hier in dem Fall in den Niederlanden ist das so, dass die Niederlande ein super großes Problem mit Stickstoffbelastung haben. Stickstoffbelastung ist ein weltweites Problem. Das heißt, als der Haber-Bosch-Prozess erfunden wurde, um Stickstoff quasi verfügbar zu machen für Dünger, haben halt alle Länder angefangen, halt Dünger auszubringen, weil es halt die Ernteerträge gesteigert hat, was erstmal super war. Aber durch halt die Globalisierung, weltweite Transporte, Verbrennermotoren und Landbau haben wir halt so viel Stickstoff überall in der Umwelt, dass es halt der Umwelt mittlerweile schadet. Eigentlich haben wir so den natürlichen Stickstoffkreislauf, da haben wir die Pflanzen, die ziehen Stickstoff aus der Luft und brauchen das fürs Wachstum. Dann haben wir die Bakterien im Boden, die auch Stickstoff fixieren können, der eigentlich schwierig zu bekommen ist. Aber jetzt ist Stickstoff halt plötzlich überall. Und in den Niederlanden ist das Problem extremer als in Deutschland, weil die Niederlande eigentlich flächenmäßig ein relativ kleines Land sind, aber halt total viel anbauen an Gemüse, an Früchten. Und das meiste davon, ungefähr 80%, wird auch exportiert. Das heißt, es wird nicht nur gebraucht, um hier Leute zu ernähren. Und die Niederlande haben halt quasi fast 10-mal mehr Landbau betrieben, als sie eigentlich hätten sollen. Und dadurch, durch jedes Mal Landbau, haben sie halt jedes Mal Dünger aufgebracht. Sie haben sehr große Kuhbestände für Milchproduktion. Und das hat halt dazu geführt, dass die Stickstoffwerte im Wasser und im Boden schon seit beinahe 30 Jahren viel, viel, viel zu hoch sind. Und dann fragt man sich, naja gut, Stickstoff, okay, und was hat das jetzt mit den Bodentierchen zu tun? Und zwar, Stickstoff, wie ich ja schon gesagt habe, ist eigentlich total wichtig für Pflanzen. Und normalerweise sind Pflanzen abhängig von Stickstoff und dadurch ein bisschen limitiert, wie viel die wachsen können. Wenn jetzt aber plötzlich Stickstoff überall im System ist, wachsen Pflanzen wie verrückt. Man hat überall schnell wachsende Gräser, die sich breit machen und andere Pflanzen verdrängen. Und auch im organischen Material, also zum Beispiel Blättern von Bäumen, ist plötzlich ganz, ganz viel Stickstoff. Aber andere Nährstoffe wie Phosphor oder Mikronährstoffe sind halt nicht mehr verfügbar oder im Verhältnis so, so wenig da, dass die Blätter als Futter für andere Tiere und im Ökosystem nicht mehr gesund sind und nicht mehr gut sind. Normalerweise, wenn alles gut funktioniert, dann werden die Blätter auch von Destruenten aufgefressen, von Bakterien oder von Pilzen oder auch von Mikroarthropoden, von den Bodentierchen, und kommen dann zurück ins System. Das heißt, die Bodentierchen wie die Milben werden auch selber gefressen von größeren Käfern, die werden wieder gefressen und dann am Ende haben wir einen geschlossenen Kreis. Wenn das aber jetzt kein gutes Futter mehr ist und es keine Zersetzung mehr gibt vom organischen Material, dann geht's auch den Bäumen und den ganzen Wäldern nicht mehr gut. Und das ist, wo sich der Kreis schließt für mein Projekt. Den alten Eichenwäldern hier geht's überhaupt nicht gut. Und wir gucken uns den Schritt von den Bodentierchen an, die eigentlich Zersetzung machen sollten, das aber nicht mehr so gut funktioniert. Und wir uns fragen, woran liegt das denn? Wie geht's denen denn? Und was machen die denn überhaupt noch so?
Ja, das ist also ein ganz, ganz anschaulicher Zoom von der ganz, ganz kleinen Skala, wie wir das, wenn hier irgendwas nicht stimmt, wie wir das tatsächlich auch auf der ganz großen Skala in Waldökosystemen nachher sehen. Vielleicht kannst du noch einmal erläutern, weil du meinst ja gerade, die Stickstoffeinträge waren vor allem hoch durch den Anbau von Lebensmitteln. Das heißt, hier wurde gedüngt und so weiter. Du arbeitest aber jetzt in Wäldern. Kannst du diese Verbindung nochmal für uns ziehen?
Genau, der Stickstoff, der halt auch eigentlich nur auf Feldern aufgebracht wird, sickert aber ins Grundwasser. Das Grundwasser fällt dann auch wieder als Regen überall über das ganze Land. Und je nachdem, wo welche Stickstoffquelle es ist, man spricht von zum Beispiel trockenen oder nassen Stickstoffquellen, je nachdem, ob es halt löslich ist im Wasser oder in der Luft, kommt es aber auch von anderen Ländern und verteilt sich weltweit und aber auch über das Grundwasser. Und das Problem ist halt nicht nur der Boden von Landwirtschaft, sondern eben auch die eigentlich Naturschutzgebiete, die natürlich auch den stickstoffübersättigten Regen abbekommen und dann halt auch voll sind am Ende mit Stickstoff.
Und was passiert in den Wäldern? Also wie sehen diese Wälder aus, die gerade so stark stickstoffübersättigt sind?
Generell, der Boden in den Niederlanden ist zum größten Teil in der letzten Eiszeit geschaffen worden. Das heißt, wir haben hier sehr nährstoffarmen Sandboden, auch generell mit wenig Phosphor. Und jetzt ist das so, wenn wir sehr viel Stickstoff haben, passieren ganz viele Bodenprozesse. Zum einen haben wir eine Versauerung vom Boden. Das heißt, der pH liegt bei fast 2, 3, 4. Das ist schon sehr, sehr, sehr sauer. Und viele Bodenorganismen und Bakterien und auch Pilze oder Mykorrhiza kommen damit nicht mehr zurecht. Das heißt, die verschwinden auch, die können damit nichts mehr anfangen. Dann durch den sauren Boden, bodenchemisch, wird auch Eisen und Aluminium frei. Wir wissen aus Studien, dass Aluminium, freies Aluminium, schädigt auch Bodenwurzeln oder Pflanzenwurzeln und Baumwurzeln und zerstört die. Und was es auch noch tut, zusammen mit Eisen, es bindet Phosphor, was eigentlich noch im Boden verfügbar ist. Das heißt, Phosphor, das was sowieso schon nicht mehr so viel da war, wird auch noch permanent gebunden, chemisch, und ist dann nicht mehr für Pflanzen und Tiere verfügbar. Was wir dann am Ende haben, insgesamt, nennt man ein Nährstoffungleichgewicht. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wir haben ganz viel Stickstoff im Pflanzenmaterial und im Boden und im organischen Material, aber ganz, ganz wenig Phosphor, was eigentlich auch total wichtig ist fürs Leben. Aus Phosphor, eigentlich braucht jeder Organismus Phosphor. Daraus wird DNA gebaut, braucht man für Enzyme, für alle möglichen Reaktionen. Und wenn der halt nicht mehr da ist, dann funktioniert Leben halt auch nicht mehr. Und was wir jetzt sehen, zum Beispiel im Velur, das ist hier in Gelderland einer der größten und ältesten Eichenwälder, dass die Bäume absterben, dass die eigentlich die Heide, wir haben eigentlich super viele schöne Biotope, die Heide, Pflanzen auch aussterben, dass wir Graslandschaften haben, wo eigentlich keine Graslandschaften sein sollten, und halt ganz viele Insekten auch verschwinden, die zum Beispiel abhängig sind von einer Pflanzensorte, wie Schmetterlinge oder Bienen, die eigentlich im Boden nisten und auch davon abhängig sind, dass sie freie Plätze irgendwo finden. Aber wenn alles mit Gras zugewachsen ist, geht das auch nicht mehr. Und wir sehen im Großen und Ganzen, dass halt Tiere verschwinden, Pflanzen verschwinden, und eben auch die Bäume sterben, was ja, und wir an einem Punkt sind, wo wir schon eingreifen müssen, weil es ist eigentlich schon 11:55 hier, das kann man so sagen.
Das ist also eine ganz große Verschiebung von diesem Nährstoffgleichgewicht, und es ist praktisch schon fast über diesen, im Klimasystem reden wir häufig über Kipppunkte, und da ist es vielleicht auch irgendwann so ein Kipppunkt gewesen, dass das Gleichgewicht sich so weit verschoben hat, dass es wirklich das ganze Ökosystem betroffen hat.
Genau, und es ist schwierig, wieder quasi zu dem Zustand, zu dem natürlichen Zustand zurückzukommen, weil halt, wie du schon sagst, Es ist auch, wir nennen das einen stabilen Kipppunkt. Das heißt, so kaputt wie das System ist, ist es aber in sich so stabil, dass es auch fast unmöglich ist, es wieder gesünder zu machen, weil wir haben halt den sauren Boden. Wenn man dann zum Beispiel Kalk aufbringt, das wurde auch in der Vergangenheit schon gemacht, hat das den pH angehoben, das war super. Aber es hat auf lange Sicht, was man nicht gewusst hat, auch Phosphor, was noch im Boden verfügbar war, auch noch gebunden und die Phosphorproblematik auch wieder schlimmer gemacht. Das heißt, es ist echt so ein bisschen auf Eierschalen laufen und probieren, das System wieder herzustellen, ohne es weiter zu schädigen.
Und ihr geht jetzt mit einem Blickpunkt an dieses Problem sozusagen mal ran und schaut euch an, wie die Mikroorganismen im Boden, die praktisch die Nährstoffe normalerweise freisetzen, wie die sich verhalten und gerade in diesem System, was sie dazu beitragen, das System vielleicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder wie sie auf diese Verschiebung reagieren. Und vielleicht kannst du uns da einmal erzählen, wie das aussieht, wenn du dir das anschaust.
Was wichtig ist, ist besonders, was essen denn eigentlich diese Bodentiere, die eigentlich Zersetzung machen sollten? Und was wir uns besonders angucken, sind die Fungivoren. Also das heißt, alle Bodenorganismen, Bodentierchen, die potenziell Pilze essen können. Und die Milben, die diese Pilze begrasen, bringen auch die Nährstoffe, die im Pilz sind, auch wieder zurück in den Boden. Und dadurch, wenn sie dann wieder im Nahrungsnetz gefressen werden, bringen sie die wieder zurück. Das ist die Idee, dass die eine ganz zentrale Rolle haben. Und die Gruppe gucken wir uns besonders an. Und jetzt ist aber die Sache, dass wenn ja auch ganz viele Pilze oder Mykorrhiza am Boden verschwunden sind durch den sauren Boden, ist natürlich, wenn dein Futter nicht mehr da ist, dann gibt es für dich ja auch keinen Grund mehr da zu sein. Und da gucken wir uns genau an, welche Begraser sind denn noch da und wie viele Sorten gibt es denn noch, in welchen Dichten sitzen die denn noch im Boden, nehmen die überhaupt noch aktiv daran teil oder nicht, um einschätzen zu können, wie gut oder schlecht es wirklich mit der Zersetzung läuft.
Es müssten Pilze sich wieder ansiedeln, damit die Bodenmilben wieder Futter haben und sich alles wieder gegenseitig in diesem Boden verstärkt.
Genau, und damit sich aber auch die Pilze wieder ansiedeln können, müsste es halt erstmal wieder weniger sauer sein, Versetzungsprozesse müssten wieder wirklich sein. Das heißt, das große Ziel von dem Projekt ist auch rauszufinden, okay, sobald wir wissen, was diese ganzen Organismen eigentlich nötig haben, dann wieder ihre Umgebung, ihr natürliches Habitat wieder so herzustellen, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie sich wieder ansiedeln. Und dafür gebrauchen wir Steinmehl. Das ist erstmal ein interessanter Name. Steinmehl ist eigentlich ein Abfallprodukt aus dem Bergbau. Das heißt, es sind eigentlich ja Steinmehl, gemahlene Steine. Und das Interessante dabei, dass es ganz verschiedene Sorten gibt, abhängig davon im Gestein, welche Nährstoffe da drin sitzen. Dass Steinmehl aktuell eigentlich eher so für Gärtnereien gebraucht wird als eine Sorte von natürlicher Dünger. Und jetzt wird aber auch darüber gesprochen, ob man das nicht vielleicht auch in Herstellungsmaßnahmen gebrauchen kann, um eben Nährstoffe wie Phosphor an den Boden zurückzugeben, aber langsam. Das heißt, durch natürliche Verwitterung, auch wie man das kennt von Gesteinverwitterung, wird das Steinmehl zersetzt, langsam, langsam, Nährstoffe kommen frei. Der pH wird langsam angehoben und dann in einem sehr langsamen Langzeitprozess soll dann das ganze Ökosystem quasi wiederhergestellt werden, um die Pilze und die Mikroarthropoden und die Springschwänze und hoffentlich alle wieder zurückzubringen.
Über welche Zeitskalen reden wir da, wenn du sagst, ein ganz langsamer, langfristiger Prozess?
Naja, wir wissen aus den ersten Studien, dass man die Effekte von Steinmehl so nach 2, 3, 4 Jahren messen kann. Wir sind jetzt noch dabei herauszufinden, wie lange das auch danach noch anhält, wenn man es aufbringt. Das heißt, man bringt es quasi so als Puder direkt auf den Boden auf und dann mit Auswaschung, Verwitterung ist dann die Idee, dass es länger im Boden bleibt, als wenn man halt nur Kalk aufbringt. Und die Idee ist, dass das schon über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren langsam wiederhergestellt wird, aber nur unter der Prämisse, dass halt auch natürlich der Stickstoffausstoß weniger wird, weil ansonsten arbeiten wir halt quasi gegen den offenen Hahn, wenn man versucht, mit einem Eimer Wasser aus der Badewanne auszuschöpfen, während Wasser noch läuft.
Ja, und das auch vor allem in Waldsystemen oder in Waldökosystemen, wo man eben nicht, wie jetzt zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Böden, die das Steinmehl zum Beispiel einpflügen kann oder so, dass das direkt im Boden und auch tief im Boden vorhanden ist, sondern im Wald müssen wir ja wirklich auch warten, bis das dann, wie du gesagt hast, durch Niederschlag, Einsicker, durch Bodenlebewesen eingearbeitet wird und so weiter. Das heißt, es ist ja auch noch mal eine besondere Herausforderung, im Wald sowas anzuwenden und ein Waldökosystem so wiederherzustellen.
Genau, die ersten Experimente sind halt auch nur auf sehr kleinem Raum, um halt zu gucken, weil die Idee ist natürlich, dass alles super läuft, aber wir wissen nicht, schädigt das Organismen oder ist es auch schädlich für Pflanzenarten, was wir noch nicht ausprobiert haben. Das heißt, erstmal in einem ganz kleinen kontrollierten Umfeld wird getestet, auch die potenzielle Gefahr, die es mit sich bringen kann, und dann auch nicht nur die positiven, auch die negativen Effekte am Ende gegeneinander aufzuwiegen und zu sehen, okay, können wir das denn gebrauchen in einem Ökosystem?
Hier sind wir also noch am Beginn von so einem längeren Prozess oder von einer längeren Forschungsperiode wahrscheinlich zu diesem Thema. Wenn du jetzt auf dein Projekt oder auf euer Projekt schaust, was sind so erste Ergebnisse? Du hast ja auch schon eine Veröffentlichung dazu gemacht innerhalb von deinem Doktorat. Was sind da so die Ergebnisse, die du gesehen hast?
Mein Projekt selbst fokussiert sich eher auf die Bodentierchen, um rauszufinden, was brauchen die. Das hört sich natürlich alles in der Geschichte immer so an, wir machen erst das, dann machen wir das, dann machen wir das. Aber es ist halt so quasi eine große Herkulesaufgabe, dass wir ein ganz großes Team haben aus Universitäten aus den Niederlanden, aus Belgien, wo jeder halt nur einen ganz kleinen Teil macht und dazu beiträgt, um halt das große Puzzle Stickstoffbelastung zu lösen. Und im großen Projekt habe ich das nennen wir Litterbag-Experiment. Das heißt, Litterbag ist quasi so ein kleiner Sack aus einem Plastikmaterial mit Maschen. Die Maschengröße wählt man danach, welche Art von Organismen man gerne ja, fangen möchte. In unserem Fall 2 mm. Das beinhaltet auch alle Bodentierchen wie Springschwänze und alle Bodenmilben. Die haben wir in den Boden gesetzt, in die ersten 5 cm für ungefähr oder für fast 2 Jahre. Jetzt August haben wir die letzten Proben genommen, um dann halt zu sehen, welche Art von Blättern, die wir in die Litterbags gesetzt haben, welche Art von Milben finden wir denn da eigentlich, um auch zu verstehen, okay, anhand dessen von den Blättern und verschiedenen Nährstoffzusammensetzungen kriegen wir auch eine Idee, was diese Sorten Milben, die wir dann da drin finden, brauchen.
Und das bedeutet, dass wir wissen, was wir ihnen geben müssen, damit sie sich besser wieder entwickeln.
Genau, und wir wissen aber auch, welche Milben denn eigentlich noch jetzt hier in den niederländischen Böden leben. Denn das große Problem mit Milben ist, dass sie super schlecht in Neuansiedlung sind. Das heißt, es gibt Studien dazu, dass selbst nachdem ein Boden für zum Beispiel Landwirtschaft gebraucht wurde und dann auch 20 Jahre in Ruhe gelassen wurde, noch nicht alle Milbenarten wieder so zurück sind, wie sie eigentlich ursprünglich da waren. Das heißt, die Verbreitung ist super, super langsam und findet halt quasi nicht statt. Und dann ist halt die Frage, das ist ein Projekt, was mein direkter Kollege Joren macht, wie oder gibt es eine Möglichkeit, die denn dann wieder aktiv selber zurückzubringen? Das heißt, der hat ein Experiment im Wald, wo er Boden versammelt hat, wo wir wissen, okay, das ist Boden, dem geht es noch relativ gut. Der hat eine höhere Biodiversität an Milbenarten, hat er quasi als Spenderboden genommen, den auf anderen Boden aufgebracht, mit einer schlechteren Biodiversität und guckt nach 2 Jahren, okay, haben sich die Milben in dem gesunden Boden denn da angesiedelt? Gibt es die noch? Findet man die auch in den und ungefähr in derselben Anzahl wie im gesunden Boden? Und falls das funktioniert, wäre das auch eine natürliche Möglichkeit, um die Milbensorten zurückzubringen.
Ja, das wäre dann praktisch wie so eine Einimpfung von den Bodenmilben oder den Bodenorganismen, die wir gerne in dem Boden wieder etablieren wollen. Und sowas Ähnliches gibt's ja in landwirtschaftlichen Böden auch schon, dass Düngern Mikroben zugesetzt werden, dass die Nährstoffe optimal freigesetzt werden sozusagen. Wäre das dann auch so ein Endziel sozusagen oder so ein ultimatives Ziel von euren Projekten, dass man da wie so eine Impfung von Waldböden vornehmen könnte?
Das wäre natürlich super. Wir sind aber auch noch in der Diskussion, wie sieht denn überhaupt gesunder Waldboden aus in den Niederlanden? Dadurch, dass wir schon so lange, so eine lange Geschichte mit Stickstoffemissionen haben und Böden in Deutschland zum Beispiel haben eine relativ hohe Biodiversität an Milben. Und die Niederlande natürlicherweise, sag ich mal in Anführungsstrichen, aber nicht. Wäre es dann auch in Ordnung, Boden zu nehmen als Milbenimpfung von dem Boden mit Milben, die es hier eigentlich noch nie gegeben hat oder vielleicht mal gegeben hat in der Vergangenheit oder nicht? Und das sind dann Diskussionen, die wir dann später führen müssen, wenn wir wissen, okay, funktioniert denn das Prinzip? Und wenn ja, wie wollen wir denn dann eigentlich unsere Waldökosysteme gestalten?
Ja, und die Diskussion oder die Definition von der Gesundheit oder von Natürlichkeit von Waldsystemen hängt ja auch immer daran, welche Dienstleistungen sollen sie uns erbringen. Also ich denke, das ist auch ein Gedanke, den man da auf jeden Fall mit einfließen lassen sollte. Aber damit wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo ihr hin wollt. Und es braucht aber auch noch ganz viel, bis diese Ergebnisse dann zum Tragen kommen. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall die Reduzierung von den Stickstoffeinträgen. Wie ist gerade der Status von den Stickstoffeinträgen in den Niederlanden? Also ist da der richtige Weg im Gange oder ist das noch ein sehr, sehr langer Prozess?
Es ist aktuell auch wieder schwierig. Ich war, als ich in die Niederlande gekommen bin, selbst auch eigentlich total überrascht, wie aktuell und heiß diskutiert das ist. Und aus Deutschland kriegt man da gar nicht so viel von mit. Ein bisschen zum Hintergrund. 1991 gab es ein europäisches Gesetz für Stickstoffgrenzwerte. Und das war damals schon bekannt. Und die Ausführung auch von Kontrolle und von Strafen war aber nicht so wirklich heiß. Die Niederlande haben so ihr Ding gemacht und die Grenzwerte waren eigentlich immer viel zu hoch. Und dann 2018, wurde dann realisiert, okay, die Stickstoffwerte sind eigentlich viel, viel, viel zu hoch und wir können überhaupt gar keinen Stickstoff mehr emittieren. Und es wurde vom einen Tag auf den anderen 18.000 Projekte von Landbau, Wohnungsbau, Verkehr auf Stopp gesetzt und das hat natürlich sehr viele Menschen ja auch überrascht und auch entsetzt ein bisschen, gerade wenn natürlich auch eine Existenz wie von den Bauern davon abhängt, ja auch mit Kuhbeständen, mit Milchproduktion, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann wurde vom Land her viele Viehbestände wurden reduziert, die Bauern wurden ausgezahlt. Viele Bauprojekte müssen aktuell nachweisen, dass sie den emittierten Stickstoff quasi entweder reduzieren oder halt einen Ausgleich schaffen dafür. Das funktioniert so semi-gut. Dadurch, dass halt die Kosten dafür relativ hoch sind, können sich das halt nur sehr große Unternehmen leisten, die dann auch natürlich eher im Luxussektor Apartments bauen. Und ansonsten haben wir gerade aktuell wieder politisch eine Partei für quasi für Bauern aktuell auf dem Plan stehen, die halt gegen Stickstoffmaßnahmen ist, die halt sagen, ja okay, wir müssen die Bauern schützen. Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch die Ökosysteme, die darunter leiden. Und ich verstehe beide Seiten natürlich. Einerseits eine Existenz von, wir haben das immer so gemacht, wie wir können jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich unser ganzes System umstellen. Auf der anderen Seite aber eigentlich müssen wir das, wenn wir weiter was von unseren Wäldern haben wollen. Das heißt, es wird noch nach Lösungen gesucht, wie wir Stickstoffausstoß weiter reduzieren können. Und ja, ich verfolge das immer noch so ein bisschen aktiv und ich hoffe weiterhin auf das Beste.
Ja, das motiviert euch ja auch daran weiter zu forschen, was ihr forscht, weil das ja auch die Voraussetzung dafür ist, dass ihr eure Ergebnisse mehr in den Diskurs bringen könnt und die tatsächliche Anwendung nachher irgendwann hoffentlich stattfindet. Ja, das war total spannend, Marie-Charlotte. Vielen Dank, dass du da warst und uns heute so ein bisschen in deine Arbeit mitgenommen hast. Wir packen euch noch Bilder in die Shownotes, damit ihr mal sehen könnt, wie das alles aussieht, was ihr gerade gehört habt. Dann wird es auch noch Links geben zur Stickstoffproblematik in den Niederlanden, falls ihr da nochmal nachlesen wollt. Auch den Link zu deinem Paper, falls da jemand mal reinlesen möchte. Und du hast noch einen Tipp für alle, die vielleicht mal in den Niederlanden vorbeikommen.
Genau, für alle Bodenenthusiasten unter euch. Es gibt an der Wageningen Universität, die ist auch hier in Gelderland, relativ kurz hinter der Grenze, gibt es das World Soil Museum. Auf jeden Fall ein Geheimtipp für jeden, der sich Bodenbohrkerne anschauen will. Das heißt, die haben sich die Mühe gemacht, 5 Meter Bodenkerne zu nehmen und halt die verschiedenen Bodentypen von den Niederlanden auszustellen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Da kriege ich direkt Lust hinzufahren, wenn du das so erzählst. 5 Meter Bohrkerne, das ist ja unfassbar. Also ich werde auf jeden Fall reingehen, wenn ich in der Gegend mal bin. Ja, wir sind damit am Ende der Folge angelangt. Und wenn ihr keine Soilcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Falls ihr Grüße oder Anmerkungen uns schicken möchtet, wenn ihr Ideen für neue Folgen habt oder wenn ihr wie Marie-Charlotte auch mal selbst über eure Bodenthemen sprechen möchtet im Soilcast, meldet euch gerne. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ihr kennt die Mailadresse info@soilcast.de. Wir sind auch präsent auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Also da erreicht ihr uns auf jeden Fall auch immer. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet heute auch was für euch mitnehmen. Und vielleicht haltet ihr ab und zu jetzt noch mal mehr Ausschau, was im Boden so krabbelt. Aber jetzt sagen wir erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.